Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute spreche ich mit dem Leiter des Wildtierinstituts der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Herrn Dr. Suchand, über eines der urigsten Wildtiere, die uns bis heute erhalten sind, nämlich das Auerwild. Bevor ich jedoch Herrn Dr. Suchand begrüße, hört ihr erstmal den Tierlaut der Woche. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Episode. Wer Jagdcast regelmäßig hört und mich kennt, der weiß, dass ich die Jagd auf eigene Faust ganz besonders liebe und dass ich es gar nicht abwarten kann, eines Tages in der Wildnis Nordamerikas auf eigene Faust zu jagen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass euch Jagdcast von Vortex Optics, dem Hersteller hochpräziser Jagdoptiken, präsentiert wird. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in eben dieser Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Mehr Informationen zu Vortex findet ihr unter vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Dr. Suchand.
Guten Morgen, Herr Zabel.
Herr Dr. Suchand, auch wenn die wenigsten Jäger wohl jemals Auerwild in freier Natur oder leider müssen wir ja sagen in Freiheit gesehen haben, denn wahrhaft Natur haben wir ja kaum noch, so sind doch die meisten Jäger, die ich kenne und mich eingeschlossen, fasziniert von diesen Urvögeln, dem Auerwild. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade diese Raufußhühner so eine Faszination auf uns ausüben?
Ja, ich selbst habe das Glück, dass ich schon vielfach Auerhühner, Auerhähne beobachtet habe und da kann ich jetzt nur die emotionale Beziehung zu Auerhühnern herstellen, weil das ist ein Vogel, der was Uriges, was Ursprüngliches, was Wildes rüberbringt. Und man hat das Gefühl, wenn man Auerhühner beobachtet, dass man wie so einen Blick in eine weite Vergangenheit richtet, wie Tiere in Wäldern ursprünglich gelebt haben und dieses bis heute fortdauert. Ich glaube, diese Sehnsucht nach etwas nicht Kultiviertem, nach etwas Wildem, wird durch das Auerhuhn sehr gut verkörpert.
Ja, das klingt sehr plausibel. Wo gibt es denn heute im deutschsprachigen Raum überhaupt noch Auerwild?
Wenn wir jetzt mal zunächst von Deutschland ausgehen, da gab es ja etliche Versuche auch der Wiederansiedlung und wir können von Vorkommen ausgehen, die stabil sind. Das sind im Bayerischen Wald, da gehört dann der Böhmerwald mit dazu. Im alpinen Raum, also sowohl im bayerischen als auch österreichischen als auch Schweizer alpinen Raum, im Schwarzwald und in der Schweiz und in Österreich auch in angrenzenden Mittelgebirgen.
Und wie haben sich die Vorkommen und die Bestände denn so in den letzten 100 Jahren entwickelt?
Wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen, dann muss man sagen, dass die Bestände sich zunächst mal von den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts positiv entwickelt haben bis in die 50er Jahre. Und seit den 50er Jahren ist ein Rückgang in Stufen erfolgt und das spiegelt sich in allen Mittelgebirgen und es spiegelt sich auch in den Gebieten in Österreich und der Schweiz, in denen früher mal Auerhühner vorkamen, heute nicht mehr vorkommen. Dieser Rückgang ist also nicht nur zahlenmäßig erfolgt, sondern auch von der Verbreitung her. Sie hatten früher, wenn ich jetzt mal Deutschland nehme, im Harz, im Fichtelgebirge, im Odenwald, Auerhühner und ich selbst habe am Bodensee Forsteinrichtungen gemacht. Und wenn Sie diese Strecke mal fahren zwischen Friedrichshafen und Überlingen und durch den Tettnanger Wald kommen, also ein Waldgebiet ganz flach am Bodensee, da wurde beschrieben, dass in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Auerhühner bejagt wurden. Da gab es viele Auerhühner. Es wurden Heidelbeeren auf dem Markt verkauft, die im Tettnanger Wald gesammelt wurden. Wenn Sie heute durch den Tettnanger Wald fahren, können Sie sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass dort Auerhühner vorgekommen sind und Heidelbeeren flächendeckend. Das Auerhuhn war in diesem Bereich ein Kulturfolger. Das gilt für viele Bereiche Mitteleuropas. Das Auerhuhn ist der Kultur gefolgt, dass die Menschen alle Nährstoffe aus dem Wald rausgeholt haben, in Form von Holz, in Form von Streu, in Form von Waldweide. Damals im 19. Jahrhundert haben die Menschen von der Energie der Natur gelebt. Und durch die Nutzung der fossilen Brennstoffe ist dieses abgelöst worden. Und das führte dann in der Folge dazu, dass die Auerhühner dieser Kultur des Nährstoffentzugs gefolgt sind. Und als dieses gestoppt wurde und wieder in Richtung Nährstoffanreicherung gelaufen ist, sind die Auerhühner aus diesen Bereichen verschwunden. Und das bedeutet, wenn Sie die letzten 100 Jahre sich anschauen, dann ist das Auerhuhn vor allem auch in den Bereichen verschwunden, in denen es ursprünglich gar nicht vorkam. Das Beispiel Bodensee habe ich Ihnen genannt.
Und woran liegt das? Also, ich meine, die Bewaldung hat ja an sich zugenommen. Also scheint ja die Tücke im Detail zu liegen. Wie sehen denn über das Vorhandensein des Waldes die Lebensraumansprüche des Auerwildes genau aus?
Ja, das Auerhuhn, wie Sie sagen, ist ein Waldvogel, aber Wald kann sehr unterschiedlich aussehen. Und Sie müssen sich einen Auerhuhnwald als lichten Wald vorstellen. Da muss die Sonne auf den Waldboden scheinen, da muss es Randlinien geben mit tief beasteten Bäumen, da muss es eine Vielfalt unterschiedlicher Strukturen geben. Aber das wichtigste Bild, das Sie mitnehmen können, ist, dass im Auerhuhnwald das Licht durch den ganzen Wald scheint. Also ein Dunkelwald passt für das Auerhuhn überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch vorhin das Beispiel Tettnanger Wald. Wenn Sie heute durch den Tettnanger Wald gehen, ist es ein durch Buchen dominierter Wald, der relativ dunkel ist. Und so gilt es für viele Bereiche in den Mittelgebirgen, im alpinen Raum, dass Wälder dichter geworden sind. Und dieses Dichterwerden bedeutet schlechtere Strukturen für das Auerhuhn.
Also die Plätterwirtschaft mit Mischwald wäre dann quasi so die Idealsituation für das Auerwild?
Das kann man nicht sagen. Wenn ich auch für die Vielfalt an Baumarten bin, das Auerhuhn käme auch mit einer Baumart aus. Beim Auerhuhn müssen Sie nicht nach Baumarten schauen in erster Linie, sondern nach Strukturen. Das Auerhuhn braucht Freiflächen. Wir haben berechnet, dass wenn Sie ein Waldgebiet von 1000 Hektar haben, dass davon 100 Hektar, also 10% Freiflächen sein müssen. Und 200 Hektar von diesen 1000 Hektar müssen zusätzlich stark aufgelichtet sein. Das heißt, der Kronenschlussgrat darf nicht größer oder dichter sein als 70%. Und das bedeutet, diese Strukturen bekommen Sie mit unterschiedlichen Baumarten hin, am leichtesten mit der Kiefer. Mit Fichte, Tanne geht es auch noch gut. Vogelbeere und so weiter auch, aber bei der Buche wird es da schon schwierig. Also im reinen Buchenwald ist es sehr schwierig, diese Strukturen zu halten. Da gibt es dann auch wieder Möglichkeiten, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Sie können sich den Auerhuhnwald auf jeden Fall als einen sehr lichten Wald mit Freiflächen vorstellen, in dem Nadelbäume dominieren.
Wie groß muss denn so ein Wald überhaupt sein, um ein Auerhuhn-Vorkommen nachhaltig zu erhalten?
Ist eine sehr gute Frage. Es wird ja immer wieder von der Mindestpopulation gesprochen, die überlebensfähig sein soll. Da geht man bei Auerhühnern von 500 Tieren aus, die man mindestens braucht. Und pro Tier können sie im Durchschnitt 100 Hektar als Lebensraumanspruch annehmen, und kommen damit auf eine Mindestfläche von 50.000 Hektar. Das ist die Fläche, die sie für eine Population brauchen. Und das ist eine Minimumfläche, das ist nicht eine Fläche, mit der es auf jeden Fall gut geht, sondern das ist eine Minimumfläche. Und die muss in Bereichen auch liegen, die vom klimatischen, vom landschaftsökologischen gute Voraussetzungen bieten. Also Sie können jetzt nicht sagen, Sie nehmen 50.000 Hektar irgendwo ein Waldgebiet und entwickeln dort ein Schutzprogramm fürs Auerhuhn, sondern sie müssen sich genau überlegen, wo das liegt und wie die Flächen zusammenhängen, weil wenn sie jetzt die Luftbilder Mitteleuropas sich anschauen und schauen, wo hat es da größere Waldflächen, da werden sie kaum zusammenhängende Waldflächen von 50.000 Hektar finden. Gibt es fast nicht mehr, weil sehr vieles unterbrochen ist durch Siedlungen, Landwirtschaft, Verkehr. Und das bedeutet, sie müssen überlegen, wie diese 50.000 Hektar auch in einem Austausch sein können, wie die sich aus Inseln bilden können, von, ich sage jetzt mal, 1.000 bis 5.000 Hektar, dass dann in der Summe 50.000 Hektar Lebensraum zur Verfügung stehen. Ich kenne das jetzt sehr gut vom Schwarzwald, da ist die Auerhuhnverbreitung in den Hochlagen und da ist dieses Inselprinzip gegeben. Und da ist es wichtig, dass von Insel zu Insel auch ein Austausch stattfindet, weil diese 50.000 Hektar am Stück, das finden Sie in Europa überhaupt nicht mehr.
Nutzt das Auerwild denn ganzjährig den gleichen Lebensraum oder variiert das zwischen Balz, Jungenaufzucht und dem Rest des Jahres?
Es variiert. Sie können ganz einfach sagen, im Winter ist das Streifgebiet deutlich reduziert. Und das Winterstreifgebiet ist aber ein Teil des Sommerstreifgebietes. Und das heißt, wenn Sie das Streifgebiet im Sommer mit 300, 400 Hektar annehmen im Durchschnitt, dann ist davon vielleicht 50 Hektar Winterstreifgebiet bis zur Balzzeit, die jetzt dann im April stattfindet. Und dann wird der Lebensraum größer, weiträumiger genutzt. Nur die Henne mit Küken, die nutzt natürlich das, was die Küken nutzen können. Das kann kein so großer Bereich sein. Aber Sie sehen schon große Unterschiede in den Verbreitungsgebieten Sommer und Winter. Grundprinzip Winter deutlich kleiner und Winterstreifgebiet ist ein Teil des Gesamtjahresstreifgebiets.
Wie schaut denn das Sozialverhalten des Auerwilds aus? Also erzählen Sie uns doch mal bitte, wie das Territorialverhalten und die Balz so ist.
Ja, das ist ein faszinierendes Schauspiel. Sie können sich vorstellen, einen Balzplatz, der im Zentrum einer Torte liegt und die Territorien der Hähne, die an dem Balzplatz erscheinen, ähneln den Tortenstücken der Torte. Also jeder Hahn, wenn sie mehrere Hähne haben, hat ein Tagesstreifgebiet, das wie eine Torte um den Balzplatz liegt. Und die Hähne treffen sich am Balzplatz und werben um die Gunst der Hennen und kämpfen da teilweise heftig mit Flügelkämpfen. Also die schlagen sich die Flügel gegenseitig gegen den Kopf. Das knallt unglaublich. Also wer sowas mal beobachtet hat, das ist ein unglaubliches Naturschauspiel. Das schlägt laut durch den Wald. Sie hacken mit dem Schnabel gegeneinander. Es gab auch schon deutlich verletzte und auch tote Auerhähne bei solchen Kämpfen. Und es geht wirklich darum, die Vormachtstellung zum Begatten der Hennen zu bekommen. Die Hennen tauchen relativ unauffällig auf dem Balzplatz auf. Das können mehrere Hennen sein, es können auch Einzelhennen sein. Und sie laufen dann vor den Hähnen herum und locken sie zum sogenannten Tretakt. Und das ist ein ganz kurzes Schauspiel. Und die Hennen ziehen sich dann auch vom Balzplatz zurück und legen ihre Eier. Das sind je nach Jahreszeit, nach Henne, nach den Bedingungen zwischen 6 und maximal 10, in Ausnahmefällen auch 12 Eier, aber man kann so im Schnitt sagen 7, 8 Eier in ein Bodennest und brüten diese Eier während 26 Tagen aus. Und das ist eine sehr störungsempfindliche Zeit, weil die Hennen, die bleiben auf dem Nest sitzen. Nur kurz zur Nahrungsaufnahme wird das Nest verlassen. Und die sind sowas von gebunden an das Nest. Ich habe schon Geschichten erlebt, da hat ein Waldbesitzer einen Baum gefällt und beim Entasten des Baumes wäre er fast auf die Henne getreten, die auf dem Nest saß. Das heißt, die hat das Fällen des Baumes direkt neben sich ausgehalten, ist auf dem Nest sitzen geblieben. Und dann schlüpfen nach 26 Tagen, das ist so mittlerweile so Mitte Mai bis Ende Mai, Anfang Juni, diese Küken, und das ist auch was Faszinierendes, die haben am Anfang ein Gewicht von 30 bis 40 Gramm, also große Hühnereier. Und die Küken, die müssen innerhalb eines halben Jahres ein Turbowachstum hinlegen. Die müssen ihr Gewicht so stark vervielfachen, wenn sie das mit dem menschlichen Entwicklungszyklus vergleichen, wenn ein Baby mit 3000 Gramm auf die Welt kommt, dann müsste dieses Baby, um das gleiche Wachstum zu erreichen, in einem halben Jahr 300 Kilogramm schwer werden. Also das ist das Wachstum, was diese Küken vollziehen müssen. Und das geht nur, wenn das Wetter nicht so schlecht ist, wenn es genügend Insekten gibt, die aufgenommen werden können, und wenn die Nahrungsaufnahme nicht durch Störungen ständig unterbrochen wird. Also das ist die empfindlichste Zeit, gerade die ersten 6 bis 8 Wochen. Und dann sind die natürlich sowohl als Ei als auch als Küken einer großen Anzahl an Fressfeinden ausgeliefert. Und diese Fressfeinde, die können vom Wildschwein, das Eier fressen kann, über Marder, Fuchs, Habicht, alle möglichen Beutegreifer sein, Fressfeinde sein, die letztendlich den Reproduktionserfolg massiv beeinflussen. Und der Reproduktionserfolg ist das Maß für die Entwicklung einer Auenpopulation.
Ja, bevor wir darauf eingehen, würde ich ganz gerne nochmal nachhaken, weil Sie hatten gerade die Gelegegröße ins Verhältnis zur Jahreszeit gesetzt. Sie sagten, glaube ich, je nach Jahreszeit. Variiert die Balz dann jahreszeitlich, oder ist das von Vorkommen zu Vorkommen unterschiedlich?
Es ist bei uns jetzt höhenzonal unterschiedlich, also je tiefer die Balzplätze liegen, desto früher ist die Balz. Sie merken da also einen klimatischen Einfluss, und neuere Auswertungen von uns haben auch gezeigt, dass der Klimawandel dazu führt, dass die Balzzeit insgesamt früher ist. Also wir haben eine Verschiebung in den letzten 20 Jahren von 0,6 Tagen pro Jahr nach vorne festgestellt. Also der Klimawandel wirkt sich da aus, und dann ist natürlich immer die Frage, wie das Wetter danach ist. Sie kennen wahrscheinlich die Schafskälte, und die hat in vielen Bereichen zu einem schlechten Reproduktionserfolg geführt. Das heißt, wenn es nass und kalt ist, dann können die Küken das, was ich vorhin beschrieben habe, nicht machen, den ganzen Tag energiereiche Nahrung zu sich nehmen. Dann führt es zu Problemen, und deswegen ist auch der Reproduktionserfolg ganz stark klimatisch beeinflusst.
Hm. Mit wie vielen Jahren sind die Vögel denn geschlechtsreif?
Also bei den Hähnen ist es so, dass die schon als Einjährige am Balzplatz erscheinen, aber dort gar nicht zum Zuge kommen. Also frühester Zeitpunkt, dass Hähne sich reproduzieren können, sind 2 Jahre. Hängt aber dann eben von dem jeweiligen Balzplatz ab, ob da ältere Hähne sind. Und wenn die älteren Hähne da sind, haben die jungen Hähne keine Chance. Aber von den körperlichen Fähigkeiten wäre es natürlich schon im 2. Jahr durchaus möglich. Und bei den Hennen ist es schon im 1. Jahr oder nach dem 1. Jahr möglich, dass sie reproduzieren können.
Ja, ich weiß, das ist jetzt eine Frage mit ganz vielen Fragezeichen oder Unbekannten, aber Sie hatten eben gerade auch gesagt, dass der Bruterfolg ganz maßgeblich natürlich für den Arterhalt ist. Wenn man sich jetzt so die durchschnittliche Gelegegröße anschaut, weiß man denn so in etwa, wie viele von diesen Eiern in der Regel schlüpfen und wie viele von diesen Küken so im Schnitt das erste Lebensjahr überstehen?
Sie können sagen, dass von dem Ei, das gelegt wurde, bis zum Jahr darauf, wenn es gut läuft, 40-50% überleben, aber in den meisten Fällen überleben vielleicht 20 oder 30%. Das ist so das, ich sage jetzt mal normale, und in schlechten Jahren kann das bis auf 10% der gelegten Eier zurückgehen. Also die Verlustrate sowohl bei Gelege als auch bei den Küken bis zu den Jungvögeln ist extrem hoch. Deswegen werden ja auch so viele Eier gelegt. Also wenn man bei der Lebenserwartung von diesen Tieren mal ausgeht, wie die in natürlichen Umständen sich dauerhaft erhalten können, bräuchten sie eigentlich nicht so viel Eier legen, weil eine Lebenserwartung von 10, 12 Jahren würde es ermöglichen, auch mit weniger Eiern zu einer dauerhaften Population zu kommen. Aber aufgrund der großen Verluste wird eben deutlich mehr gelegt, als es eigentlich notwendig wäre.
Diese 10, 12 Jahre, sind das die Maxima oder ist das tatsächlich so der Durchschnitt, wenn man erstmal das erste Lebensjahr überstanden hat, dann wird so ein Auerhuhn 10, 12 Jahre alt oder ist das deutlich geringer?
Das ist so ein Orientierungswert. Im Gehege können die Hühner natürlich auch noch deutlich älter werden. Da gibt es auch 15-, 16-Jährige. Aber in vielen Fällen ist es natürlich so, dass ein Hahn, der 6, 7, 8 Jahre oder eine Henne alt ist, schon außergewöhnlich alt sind. Die Fressfeinde, die bei uns im Wesentlichen dann das Alter bestimmen, die schlagen in den meisten Fällen früher zu. Das heißt, es wird kaum Vögel geben, die in freier Wildbahn diese 10 oder 12 Jahre erreichen.
Ja, bei den Fressfeinden hatte ich Sie ja gerade unterbrochen. Vielleicht gehen Sie noch mal darauf ein, was für Faktoren dann eben ganz maßgeblich das Auerwild bedrohen, welche Fressfeinde es da gibt und was darüber hinaus eben sich negativ auswirkt.
Ja, wenn man jetzt bei den Fressfeinden beginnt, dann muss man aus meiner Sicht zuerst mal den Bezug zum Lebensraum herstellen. Weil die Fressfeinddichte ist in Lebensräumen extrem unterschiedlich und Sie können bei Fressfeinden immer davon ausgehen, dass je mehr Nährstoffe ein Lebensraum hergibt, umso größer ist auch die Fressfeinddichte. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn viele Nährstoffe vorhanden sind, dann habe ich eine entsprechend hohe Dichte an Beutetieren. In vielen Fällen sind es Mäuse und die bestimmen die Dichte der Fressfeinde. Das heißt, in tieferen Lagen, in Laubwaldgebieten, auch landwirtschaftlich geprägten Gebieten, da haben sie ein unglaubliches Nahrungsangebot für alle Organismen. Und letztendlich sind die Fressfeinde ein Spiegel des Lebensraums. Und wenn Sie jetzt das Auerhuhn nehmen, dann steht es genau auf der anderen Seite. Das Auerhuhn ist ein Tier der nährstoffarmen Bedingungen. Und bei nährstoffarmen Bedingungen ist die Fressfeinddichte deutlich geringer und würde die Population auch gar nicht so massiv beeinflussen. Jetzt haben wir aber in Mitteleuropa eine Situation, in der der Nährstoffreichtum enorm zugenommen hat, Stickstoffeinträge durch die Luft in allen Bereichen bis in die Hochlagen der Gebirge. Wir haben viel Tourismus, der auch wieder Nährstoffe in die Lebensräume trägt. Und wir haben eine deutlich höhere Fressfeinddichte als in den ursprünglich natürlichen Lebensräumen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass man in diesen Lebensräumen die Fressfeinddichte reguliert. Und da gilt als allererstes der Fuchs, das ist der Hauptprädator beim Auerwild, den effektiv zu reduzieren. Und das ist mehr als nur zu sagen, ich schieße jeden Fuchs, den ich bekommen kann. Wir haben festgestellt, es muss revierübergreifend ein Konzept erstellt werden zur Reduktion der Füchse. Da müssen sich Reviernachbarn abstimmen. Es muss auch möglichst nah an der Reproduktionszeit versucht werden, die Fuchsdichte zu reduzieren. Weil wenn Sie mal die Fuchsdichte reduziert haben, geht es sehr schnell, dass die Lebensräume durch benachbarte Füchse wieder gefüllt werden. Das heißt, Fressfeindbejagung bedeutet Zusammenarbeit zwischen den Revieren und funktioniert nur, wenn entsprechende Konzepte aufgestellt werden. Die anderen Fressfeinde, ob jetzt das Wildschwein, das immer wieder genannt wird, eine große Rolle spielt, wage ich zu bezweifeln, weil das Wildschwein letztendlich nur an die Gelege kommt und es passt ohnehin nicht, dass das Wildschwein in die Hochlagen der Mittelgebirge und die mittleren Lage der Hochgebirge sich ausdehnen. Also da muss ohnehin eine Reduktion stattfinden. Man sollte nur nicht die Wildschweine zusätzlich in die Auengebiete locken durch Kirrung oder sonstige Jagdmethoden. Dann Baumarder spielt natürlich auch eine Rolle. Da wissen wir aber vielfach nicht, wie es mit der Baumarderdichte aussieht. Und es gibt sicher auch Bereiche, in denen die Baumarderdichte relativ gering ist und da wäre es fatal, wenn man da einfach jeden Baumarder erlegen würde. Deswegen sind wir da zurzeit dabei, ein Monitoring für den Baumarder zu entwickeln, auf dessen Basis man auch eine Bejagung dann begründen könnte. Und dann natürlich die Fressfeinde aus der Luft. Da kann der Jäger, die Jägerin nichts machen, ob das jetzt der Habicht ist oder der Steinadler oder der Uhu. Das sind Fressfeinde. Da würde ich davor warnen, da eine Bejagung zu fordern, weil da natürlich viele andere Zusammenhänge berührt werden.
Wie schaut es denn in
Und dann
dem
kommt
Z
noch vielleicht noch ein Punkt,
Ja.
die Neozoen. Das ist noch ein ganz kritisches Thema. Der Waschbär, der Marderhund, das sind Fressfeinde, die intensivst bejagt werden müssten, weil die natürlich in dem ursprünglichen Ökosystem von Auenwäldern nicht vorkamen und die nutzen jetzt eine Nische, die fürs Auen sehr gefährlich werden kann. Also das ist ein Punkt, der zunehmend eine Rolle spielt, beispielsweise in der Niederlausitz, in dem großen Auswilderungsprojekt, das insgesamt erfolgreich läuft, hat der Waschbär eine große Bedeutung und die müssen dort intensiv an den Waschbären rangehen.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was können wir Jäger, also Sie, klar, Sie haben vorne an die Raubwildbejagung gestellt, aber können wir Jäger denn darüber hinaus etwas machen, wenn wir in der Nähe von so einem Auerwildvorkommen leben, um den Tieren ein wenig unter die Arme zu greifen?
Das Allerwichtigste, was Jägerinnen und Jäger machen sollten, oder was ich allen empfehlen würde, eine Begeisterung fürs Auerhuhn zu entwickeln. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe jetzt schon als Kind mit meinem Vater, der Vorsitzender der Auwildhegegemeinschaft war, bald erlebt. Ich habe mitbekommen, wie die Jäger damals nächtelang während der Balzzeit draußen gesessen sind, um Auerhähne zu zählen. Das ist eine Tradition, die über viele Jahrzehnte sehr gut funktioniert hat und wo wir merken, dass mit dem Älterwerden der Jäger diese Art des Monitorings immer schlechter funktioniert. Es gibt immer weniger auch jüngere Jägerinnen und Jäger, die sich dafür begeistern lassen, morgens um 3 aus den Federn zu gehen und eine Balzbeobachtung zu machen und dort Hähne zu zählen. Also die Beteiligung an den Balzzählungen, dann auch die Erfassung von indirekten Nachweisen, ob das Federn sind, ob das Trittsiegel sind, ob das Losung ist, das halte ich für sehr wichtig, dass die Jägerinnen und Jäger das wirklich weitergeben, weil ich weiß auch, dass viele der Meinung sind, sie geben das lieber nicht weiter, weil sonst irgendwelche Biologen das Revier beunruhigen. Wenn dann aber ein Windrad geplant wird, dann heißt es plötzlich, da hat es Auerhühner. Also es ist sehr problematisch und wenn das Monitoring durch die Jägerschaft nicht mehr funktioniert, dann wird es sehr schnell abgelöst durch ein Monitoring, das für alle seltenen Arten praktiziert wird, dass eben dann Biologen beauftragt werden, systematisch das Monitoring zu machen. Also ich möchte wirklich alle Jägerinnen und Jäger dazu aufrufen, sich für das Auerhuhn zu begeistern, beim Monitoring mitzumachen und dann auch vorbildlich zu sein, im Verhalten, weil ein großer Komplex, der auch eine Rolle spielt, ist die Störung durch den Menschen, durch Freizeitaktivitäten. Das spielt eine enorme Rolle, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten. Und da sollten Jägerinnen und Jäger Vorbild sein. Also es macht wenig Sinn, dass in Bereichen, in denen Auerhühner vorkommt, irgendwelche Ruhegebiete ausgewiesen werden, wo Wanderer, Spaziergänger, Fahrradfahrer nicht rein dürfen und der Jäger dann mit seinem Auto zu seinem Hochsitz fährt. Also das sollte nicht sein, sondern die Ruhegebiete für Wildtiere sollten auch für den Jäger, die Jägerin gelten. Das heißt nicht, dass er da überhaupt nicht jagen kann. Wir haben jetzt in vielen Bereichen haben wir die Jagdzeit in diesen Bereichen einfach deutlich reduziert. Und ich halte es für wichtig, dass auch Jägerinnen und Jäger sich der Verantwortung bewusst sind, dass sie als Akteure, die draußen in der Natur unterwegs sind, auch von vielen beobachtet werden. Und da ist die Vorbildfunktion, glaube ich, eine ganz wichtige. Und die Fressfeindbejagung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist etwas, wo sich Jägerinnen und Jäger in jedem Fall engagieren können. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel auch einen Verein gegründet, Auerhuhn im Schwarzwald, der sehr viele Dinge unternimmt, der sehr viel macht, der die Arbeiten koordiniert, Finanzierungsquellen auftut. Mitglied in dem Verein werden ist natürlich auch eine Sache, die ein Jäger, Jägerin machen kann. Ist zwar jetzt auf den Schwarzwald bezogen, aber es sind viele Dinge angeboten, auch auf der Homepage des Vereins, die allgemein zum Auerhuhn herangezogen werden können.
Ja, sehr schön. Ja, nichts ist erfolgreicher als führen durch Vorbild, definitiv. Und der Verein ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit für Jäger, die jetzt nicht selber ein Revier mit Auerwild haben, sich entsprechend zu engagieren.
Ja, also das ist auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, das Allerwichtigste ist, Menschen für die Natur wieder zu begeistern. Und das Auerhuhn ist eine Art, für die ich mich begeistern kann. Es gibt wenig Arten, wo eine Begeisterung so erzeugt werden kann. Wir wollen auch bei uns jetzt ein Schaugehege entwickeln, wo Menschen dann tatsächlich Auerhühner beobachten können. Und diese Begeisterung für Natur, für das Auerhuhn, das ist auch eine Zielsetzung des Vereins. Und ich fände es richtig toll, wenn Jägerinnen und Jäger an dieser Tradition anknüpfen, die von Jagdseite dem Auerhuhn immer gegenüber bestand, dass man wirklich sagen kann, das ist mein Auerhuhn, das ist nicht eine Tierart, die jetzt geschützt werden muss, die jetzt dem Naturschutzrecht allein unterliegt, sondern es ist auch eine Art, für die ich mich begeistere. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und da ist der Verein natürlich ein zentraler Akteur mittlerweile geworden.
Ich würde ganz gern auch nochmal auf die Lebensraumvernetzung eingehen. Also Sie hatten ja gerade schon gesagt, dass in diesen 50.000 Hektar, die so ein Auerwildvorkommen oder Gebiet mindestens haben sollte, dass da die einzelnen Inseln vernetzt werden müssen. Ist die Vernetzung darüber hinaus, zwischen den einzelnen Vorkommen, spielt das auch eine Rolle oder muss da zwangsläufig der Mensch nachhelfen, wenn es um den genetischen Austausch zwischen diesen Vorkommen geht?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir gehen jetzt davon aus, dass der Schwarzwald zum Beispiel, wo wir die 50.000 Hektar als Zielgröße haben, dass der für sich gesehen funktionieren kann, in Anführungszeichen. Also da kann die Population überleben. Wir wissen aber auch aus genetischen Untersuchungen, dass der Schwarzwald früher mit dem Schweizer Jura, mit den Vogesen im Austausch stand, weil Vögel teilweise 40, 50 Kilometer wandern können. Und dieser Austausch, der war früher natürlich in vielen Bereichen viel besser gegeben als heute. Andererseits muss ich sagen, wenn Sie jetzt ganz kleine Vorkommen haben, dann wird der Aufwand der Vernetzung von kleinen Vorkommen enorm groß. Das würden Sie gar nicht schaffen. Und auch so dieses Prinzip der Wiederansiedlung wird ja immer wieder diskutiert. Das ist so eine Grundfrage. Da bin ich sehr skeptisch, weil es sehr viele Wiederansiedlungsprojekte gab. Wir hatten, ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, dass in den letzten 50 Jahren über 5.000 Auerhühner freigelassen worden und die meisten Der Aussetzungsorte sind mittlerweile wieder verwaist, ob das jetzt der Odenwald, der Harz, das Ebbegebirge, die Rhön, das Sauerland ist. Da hat man überall solche Auswilderungsprojekte gemacht, aber ohne Erfolg. Und das Einzige, wo ich jetzt relativ positiv sehe, ist die Niederlausitz in Brandenburg, und auch das Projekt in Thüringen hat gewisse Erfolgsaussichten. Das sind Dinge, da bin ich der Meinung, das funktioniert dann, wenn diese Vernetzung der Teilvorkommen, Niederlausitz, die haben im Prinzip zwischen den Waldgebieten, in denen sie diese Wiederansiedlung betreiben, haben sie eine Vernetzung, einen Austausch. Aber da muss natürlich darauf geachtet werden, dass der erhalten bleibt.
Ich würde ganz gerne auch nochmal auf die Jagdausübung zu sprechen kommen. Es ist ja außerhalb Deutschlands so, dass durchaus in verschiedenen Regionen Auerwildjagden angeboten werden. Also zum einen würde ich ganz gerne verstehen, wieso der weltweite, sage ich mal, Bedrohungsstatus des Auerwildes ist und ob ich ausgehend davon irgendwo noch guten Gewissens die Jagd aufs Auerwild ausüben kann. Kann oder ob ich doch vielleicht mich lieber in Verzicht üben sollte.
Ja, es ist natürlich immer so eine Grundfrage, wann eine Jagd berechtigt, gerechtfertigt ist. Und wenn ich jetzt das Auerhuhn als Art nehme, dann gibt es große Vorkommen in Russland, in Weißrussland, auch in Skandinavien. Da spielt die Entnahme durch die Jagd dann keine große Rolle, wenn sie nicht zu weitgehend erfolgt. Ich würde auf jeden Fall als Jäger darauf achten, zu wissen, wenn ich irgendwo jage, wie es dort mit dem Bestand aussieht. Also insgesamt ist es ja relativ leicht, einen Auerhahn während der Balzzeit zu erlegen. Da sind die Hähne relativ auffällig und können meist am Bau, vom Baum runtergeschossen werden, und das sind aber oft dann Hähne, die sehr wichtig für die Reproduktion sind. Also da die Jagd während der Balz ist besonders kritisch zu sehen, hat aber natürlich auch eine emotionale Verbindung. Das, was ich vorhin beschrieben habe, zur Faszination der Balz, ist natürlich auch gegeben, wenn ich da auf die Jagd gehe. Und die Motivation vieler Waldbesitzer, beispielsweise in Österreich, die ist so gegeben, dass die Waldbesitzer alles dafür tun, dass möglichst viele Auerhähne vorkommen, dass die dann auch bejagt werden können. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn jetzt eine Jägerin, ein Jäger nur aufgrund einer Annonce in der Jagdzeitung sich für eine Jagdreise anmeldet auf Auerhähne, ohne zu wissen, wie es in dem Gebiet aussieht und wie es mit der Population aussieht. Alternativmodelle, wie jetzt beispielsweise die Herbstjagd in Skandinavien, sind sicher weniger problematisch, weil die nicht in diesen Reproduktionsprozess eingreifen. Und da geht es dann auch wirklich darum, die Auerhühner zu erlegen, um sie dann auch essen zu können. Man muss sich natürlich immer die Frage auch als Jägerin, Jäger stellen, warum erlege ich ein Tier? Was ist der Grund für mich, warum ich das mache? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Motivationen. Da kann man jetzt jagdethisch über vieles sprechen. Bei Auerhähnen, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, sich der Sache bewusst zu sein, dass, wenn ich während der Balz jage, ich direkt ins Reproduktionsgeschehen eingreife. Und es bei einer Population unter Umständen eine Achillesferse sein kann.
Nicht nur, weil ich wahrscheinlich gerade ganz dominante Stücke erlege, sondern weil ich auch damit natürlich auch Unruhe in die Balz bringe, ne?
Das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn Sie mal einen Hahn auf einen Balzplatz erlegt haben, dann können Sie unter Umständen die Hennen verscheucht haben, und die Reproduktion findet nicht statt. Im Extremfall.
Dann haben wir schon ein paar Mal über den Klimawandel gesprochen und den zunehmenden Nährstoffeintrag. Wie sehen Sie die Zukunft des Auerwildes? Ist es realistisch, dass sich bei all diesen Faktoren in naher Zukunft wieder neue Lebensräume für das Auerwild in Mitteleuropa ergeben oder sieht es eher düster aus?
Ich sehe es so, dass wir dem Klimawandel nicht gegenüberstehen wie das Kaninchen der Schlange, sondern dass wir mit den Folgen des Klimawandels lernen müssen, umzugehen. Das gilt für viele Bereiche. Selbstverständlich müssen wir alles tun, dass der Klimawandel sich nicht weiter fortsetzt. Aber jetzt bezogen auf das Auerhuhn wäre es fatal zu sagen, das ist ein Bewohner kalter Klimate und der stirbt halt aus, weil es den Klimawandel gibt. Das ist nicht notwendig, nicht sinnvoll. Ich würde sogar umdrehen, indem ich sage, das Auerhuhn ist eigentlich die Art, die unbedingt erhalten werden sollte, trotz Klimawandel, weil wir wissen, der Klimawandel hat eine Wirkung auf das Auerhuhn, auf seine Lebensräume, aber wir können etwas tun, um die Folgen des Klimawandels im Sinne der Arterhaltung zu beeinflussen. Das bedeutet, die vorhin genannten Waldstrukturen, die kann ich schaffen. Ich kann Wildruhebereiche schaffen, wo keine Störungen stattfinden. Ich kann Fressfeinde bejagen. Also wir können sehr viel für das Auerhuhn tun und können damit auch lernen, wie der Mensch mit der Natur umgeht. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Ich kenne es aus Neuseeland. Ich war in den 80er Jahren zweimal in Neuseeland gewesen. Dort ist eine Aufteilung Urwälder und Plantagen gegeben. Und ich glaube, das ist nicht das Konzept, was wir bei uns verfolgen sollten, sondern wir müssen lernen, mit der Natur so umzugehen, dass Pflanzen und Tiere ihre Lebensräume behalten. Und es bedeutet beim Auerhuhn, dass ich den Wald so nutze, dass die Lebensräume erhalten bleiben, dass die Tiere Rückzugsräume haben und dass die Fressfeinde auch nicht überhand nehmen. Das kann man, glaube ich, relativ klar machen. Wir haben einen Aktionsplan gemacht, da steht das alles drin. In der Umsetzung extrem schwierig. Wir haben jetzt nochmal einen Feuerwehrplan aufgelegt, weil die Population stark zurückgegangen ist. In den nächsten 5 Jahren entscheidet sich das Überleben des Auerhuhns im Schwarzwald. Und da müssen ganz, ganz viele Akteure bereit sein, an einem Strang zu ziehen, jeder in seinem Verantwortungsbereich. Ist aber ein aus meiner Sicht Präzedenzfall, wie der Mensch Naturschutz und Naturnutzung zusammenbringen kann.
Zum Schluss möchte ich noch mal so ein bisschen des Teufels Advokat spielen und eine provokante Frage in den Raum stellen. Es geht ja immer im Leben, aber nicht zuletzt auch im Natur- und Tierschutz ganz maßgeblich um die bestmögliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Nun ist das Auerwild ja weltweit nicht vom Aussterben bedroht. Warum sollten wir denn trotzdem alles daran setzen, dass es hier bei uns nicht ausstirbt?
Ja, Sie könnten sich auch sagen, es gibt einen Eiffelturm in Paris und dafür brauche ich das Brandenburger Tor nicht. Das sind alles wertvolle Kulturdenkmäler, die für den Menschen wichtig sind. Und letztendlich ist das Auerhuhn nicht nur als Art zu sehen, die erhalten werden muss. Da würde ich Ihnen recht geben, das kann irgendwo auf der Welt sein, sondern es ist eine Art, die auch das Recht hat, Lebensräume zu nutzen, die für die Art geeignet sein können. Und wenn die Art nicht mehr vorkommt in bestimmten Lebensräumen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Mensch die Prioritäten so gesetzt hat, dass die Art nicht vorkommen mehr kann. Also er hat es sehr stark nach seiner Einstellung in eine Richtung gelenkt. Und die Verantwortung muss der Mensch dann auch dafür übernehmen, dass die Art da nicht mehr vorkommt. Weil letztendlich hängt es von uns Menschen ab, ob Arten irgendwo vorkommen und wie wir mit Natur umgehen. Und wenn ich jetzt eine Brücke schlage zu Alexander von Humboldt vor 200 Jahren, der dieses Netzwerk von Pflanzen, Tieren und allem Natürlichen festgestellt hat, der damals schon den Klimawandel vorausgesagt hat, dann gehört in dieses Netzwerk das Auerhuhn mit rein und der Mensch muss sich auch als Teil dieses Netzwerks und als Verantwortlicher für dieses Netzwerk fühlen. Ich glaube, dann ist es auch klar, dass ich nicht in Bereichen wie jetzt dem Schwarzwald oder dem Schweizer Jura oder dem französischen Jura sagen kann, ja, wenn da die Auhühner aussterben, in Skandinavien gibt es noch genügend. Nein, das wäre wie das Zerbrechen eines oder das Zerreißen eines Netzfadens in diesem Netzwerk von Pflanzen und Tieren.
Ja, und wir selber, wir Menschen, würden uns ja auch ganz wesentliche Dinge nehmen. Nicht zuletzt die Faszination, die wir am Anfang einmal angesprochen haben. Aber es
Ja.
sind ja auch, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber es sind ja auch immer ganz viele Tierarten, die von diesen ganz speziellen Lebensräumen profitieren, die weit über das Auerwelt hinausgehen, nicht wahr?
Es geht um die biologische Vielfalt, ganz klar. Und das Auerhuhn ist ein spezialisierter Waldbewohner. Und in diesen Lebensräumen des Auerhuhns kommt die Kreuzotter, der Raufußkauz, Sperlingskauz, alle möglichen Arten vor. Geschweige auch von diesen ganzen Insekten, die damit zusammenhängen. Also die Vielfalt an Strukturen bringt auch eine Vielfalt an Arten. Und das Auerhuhn ist eine Art, die Vielfalt braucht. Und es ist eben eine Symbolart, an der ich mich orientieren kann, weil sie eben auch diese ursprüngliche Faszination ausübt. Es gibt wenig Tierarten, die so faszinierend sind und sowas Uriges verkörpern. Also Auer ist ja auch der Begriff Ur, Auerwild, Auerochs, Urochs, also das Ursprüngliche. Und es wäre schade, wenn die Menschen auf das Ursprüngliche verzichten würden.
Ja, nachdem wir leider den Auerochsen verloren haben, sollten wir uns wenigstens das Auerwild erhalten.
Ja.
Herr Dr. Suchand, das war ein schönes Schlusswort, denke ich. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gern geschehen, Herr Zabel.
Ja, das war es auch schon fast mit der heutigen Episode. Bei den Tierlauten, da habt ihr heute tatsächlich zwei zum Preis von einem gekriegt. Durchgängig in der Aufnahme waren die Kraniche zu hören und im späteren Verlauf kam dann natürlich noch der Rothirsch dazu. Dem einen oder anderen kam das vielleicht bekannt vor und in der Tat, das stammt aus der Episode, die ich über meine Hirschjagd in Polen gemacht habe, die mir immer noch in sehr lebendiger Erinnerung ist. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.